Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext, den wir hören wollen zu diesem Karfreitagsgottesdienst, er steht im 1. Korintherbrief im 5. Kapitel. Wir wollen hören die Verse 7 bis 8. Dort heißt es: Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest nicht feiern im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese beiden Verse aus dem 1. Korintherbrief jetzt in diesen Gottesdienst hinein für unser Leben und unseren Glauben, Herr. Und wir wollen jetzt die Predigt über diese beiden Verse hören. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du sprichst in dieser Predigt zu uns, damit das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen für unser Leben, für unseren Glauben. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in den letzten beiden Tagen haben mich einige E-Mails erreicht mit aufmerksamen Lesern unserer Homepage und unserer Facebook-Seite, die mich darauf aufmerksam machten, dass doch wohl so eine kleine Verwechslung vorläge. Abgekündigt sei vor einer Woche worden, am Karfreitag würde es gehen ums Kreuz, aber jetzt beim Predigtzettel, da ging es ums Passahlamm. Ich konnte dann diesen aufmerksamen Geschwistern antworten, da haben sie gut gelesen, aber das eine deckt sich mit dem anderen. Das Kreuz ist das Passahlamm. Jesus ist das Passahlamm, ist das Passageschehen. Das Passafest, wie es im Alten Testament eingesetzt ist, ist nichts anderes als eine Vorabbildung für das Ostergeschehen in Kreuz und Auferstehung. Und Jesus ist die Vollendung des Passas. Das ist keine Auslegung von mir, sondern wir lesen es ja hier auch in unserem Predigttext. Da heißt es, auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus. Jesus ist das Passahlamm. Wir haben eben die erste Lesung, diesen klassischen Text aus dem Alten Testament gehört. Jesaja 53, auch dort heißt es, als Jesus gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstumpft vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Auch hier schon im Alten Testament dieser Bezug zu Jesus, der geopfert wird als Lamm, so wie eben beim Passa das Lamm geopfert wird. Oder im Neuen Testament Johannes der Täufer, als er Jesus Christus sieht, wie er zu ihm kommt, da ruft er aus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Auch hier wieder der Bezug eben zum Passalamm. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, werden wir das Lied von Martin Luther, so wie jedes Mal, singen, Christi, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, auch hier bei Martin Luther, ganz klar diese Verbindung, eben, dass Jesus das Passalamm ist und das Passa letztlich die Erfüllung findet, eben im Kreuzesgeschehen Jesus Christus. Übrigens, das ist uns im deutschen Sprachgebrauch so ein bisschen fremd. In vielen anderen Ländern Europas ist das überhaupt kein Problem, weil man dort die Verbindung von Kreuz und Auferstehung von Ostern und Karfreitag zum Passafest ganz deutlich sieht. So heißt in vielen Sprachen oder lautet das Wort für Ostern so ähnlich wie das aramäische Pascha oder das hebräische Pescha. So zum Beispiel im Dänischen heißt Ostern Pasche, im Französischen heißt es Pâques, im Griechischen Pascha, im Spanischen Pascua, im Türkischen Paskalja, im Italienischen Pasqua, im Niederländischen Pasen, im Norwegischen Paske. Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, ich habe noch ein paar mehr Sprachen drauf, aber da ist eine ganz enge sprachliche Verbindung auch, wo tatsächlich geschaut wird, Passa und Ostern, das geht ineinander, nicht nur sprachlich, sondern eben auch inhaltlich, eben deshalb, weil Jesus das Passalamm ist, weil das Kreuzesgeschehen letztlich die Vollendung des Passageschehens ist. Und so habe ich denn auch diese Predigt überschrieben, das Passahlamm Jesu. Und möchte über drei Punkte sprechen, ausgehend vom Passafest immer, hinführend zum Kreuz, um zu sehen, was da eben das Lamm Gottes für uns getan hat. Erstens möchte ich sprechen über die schützende Kraft des Blutes. Zweitens über die Befreiung aus der Knechtschaft. Und drittens über das Entfernen des alten Sauerteiges. Das Erste, die schützende Kraft des Blutes. Ich denke, Sie alle kennen die Geschichte der Einsetzung des Passafestes. Das Volk Israel befand sich seit mehreren Generationen in Ägypten, war dort in der Knechtschaft zur Sklavenarbeit verdammt. Sie litten fürchterliches, schrien zu Gott und Gott schickte Mose zum Pharao, um das Volk herauszuholen, aus Ägypten herauszuführen, aus der Knechtschaft. Sie kennen all diese Geschichten, dass es dort eine sehr große Dramaturgie gibt, halt, dass der Pharao erst will, dann wieder nicht will und Mose muss immer wieder Zeichen tun. Gott lässt immer wieder Plagen und Strafen kommen, die bauen sich so langsam auf. Da geht es dann los mit der Verwandlung des Wassers zu Blut, halt, da kommen Stechmücken, Stechfliegen, da kommt Hagel, all diese Dinge. Und schließlich nach 9 Plagen, als der Pharao sich immer noch nicht bewegen lässt, kommt die finale, ultimative Plage, dass Gott ankündigt, dass er die Erstgeburt töten wird. Ein furchtbares Gericht, das dort über Ägypten ergangen ist. Und alles, jeder, der in Ägypten lebte, jeder war betroffen von diesem Gericht, bis auf diejenigen, die ein Lamm geschlachtet hatten und von diesem Lamm das Blut nahmen, es schmierten an die Pfosten der Tür und an die Schwelle. Die waren geschützt vor der Rache und dem Zorn Gottes, der über Ägypten ging. In allen anderen Häusern starb die erste männliche Geburt, starb der Stammhalter, ein furchtbares Schreien und Wehen da, nur eben nicht in den Häusern derer, die unter dem Blut des Lammes standen, das geschlachtet war. Und da wurde auch nicht gefragt von dem Racheengel, der das Gericht vollstreckte, wenn jemand in dem Haus war, ist es der denn würdig oder hat der nicht eigentlich viel zu viel Sünde getan? Oder bei einem anderen Haus, wo ganz anständige Ägypter wohnten? Nein, wenn kein Blut da war, wurde das Gericht vollstreckt und wenn Blut da war, wurde das Gericht nicht vollstreckt. Die schützende Kraft des Blutes, das ist hier dokumentiert eben im Passahlamm. Das ging dann weiter, diese schützende Kraft des Blutes, im ganzen Geschehen des Volkes Israel, im Tempel, vorher schon in der Stiftshütte, dass immer wieder Schafe, immer wieder Lämmer geschlachtet wurden, wenn Menschen schuldig geworden waren, dass sie in den Tempel gingen zum Schuldopfer, zum Sühnopfer oder eben auch zum Dankopfer, dass sie dann die Hand auf den Kopf des Schlachttieres legten und dass das Tier dann getötet wurde. Man stand in einer Verbindung mit dem Blut, das stellvertretend für einen vergossen wurde. Und dieses stellvertretende Vergießen des Blutes eines Lammes, das ist genau das, was wir finden bei Jesus Christus am Kreuz. Er ist das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer gesagt hat, der die Schuld der Welt trägt und er hat sein Blut vergossen für unsere Schuld und Sünde. So heißt es in 1. Petrus 1, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Jesus Christus, das Lamm Gottes. Und das ist das Entscheidende. So wie die Juden damals beim Auszug aus Ägypten das Blut brauchten, um vor dem Gericht Gottes, vor dem Zorn Gottes geschützt zu sein, so brauchen auch wir das Blut des Lammes, um geschützt zu sein vom Zorn Gottes und von dem Gericht Gottes. Viele Menschen, die nicht gläubig sind, die denken, sie seien eigentlich in Ordnung. Sie führten ein anständiges Leben und so nach humanistischen, irdischen Maßstäben ist das sicherlich auch nicht falsch. Man bemüht sich um die Mitmenschen, man betrügt niemanden und man glaubt so nach eigenem Gutdünken in Ordnung zu sein. Aber das stimmt nicht. Egal wie gut man lebt, egal wie viele gute Taten man verbringt und selbst wenn man das Bundesverdienstkreuz bekäme für die Leistungen eines Lebens, ohne das Blut des Heilandes Jesus Christus, ohne das Blut des Lammes Gottes, ist man verloren für Zeit und Ewigkeit. Dann kann man vor Gott nicht bestehen und man bleibt unter dem Zorn Gottes. Wenn ich das auf Evangelisationen verkündige und Leute da sind, die wie gesagt aus der Welt kommen, nicht gläubig sind, dann kriegt man nachher sehr häufig, wenn die Leute dann offen sind und sich trauen, dann so Anrufe bzw. Ansprachen. Ja, das kann doch nicht sein, einen zornigen Gott, den gibt's doch gar nicht, den gibt's doch nur im Alten Testament. Im Neuen Testament ist doch nicht mehr vom Zorn Gottes die Rede. Da frage ich die Leute immer, sie haben wohl noch nie die Bibel gelesen. Es ist eindeutig, dass der Zorn Gottes nicht nur im Alten Testament beschrieben wird, sondern gerade und besonders auch im Neuen Testament. Die Bibel warnt eindrücklich. Johannes 3, 31. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. 1. Thessalonicher 1, 10 wird klar gesagt, was uns von diesem Zorn rettet. Jesus ist es, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Es gibt ein Gericht Gottes, das viel schlimmer ist als das Gericht, was über Ägypten gekommen ist. Das war schon grausam und furchtbar. Aber damals starb nur die männliche Erstgeburt. Bei dem kommenden Gericht, vor dem wir stehen, was wir eben auch noch mal im Glaubensbekenntnis bekannt haben, wovon die Bibel zeugt, dieses Gericht ist allumfassend. Und da werden nicht nur die erstgeborenen männlichen Nachkommen sterben, sondern es werden alle die sterben, die nicht unter dem Blut des Lammes stehen. Und ich bitte Sie, wenn Sie diese Predigt hören und dem nicht Glauben schenken wollen, wie furchtbar und schlimm der Zorn Gottes ist, lesen Sie einfach mal die Offenbarung, das 6. Kapitel, was passiert, wenn der große Tag des Zorns des Lammes, so heißt es da ausdrücklich, der Zorn des Lammes kommt. Oder lesen Sie Offenbarung 15 und 16, was alles passiert, wenn die Zornesschalen Gottes über dieser Welt ausgegossen werden. Die Welt steht vor dem Gericht, die Welt steht immer noch unter dem Zorn Gottes, es ist immer noch kein Frieden zwischen Gott und den Menschen, wenn Menschen nicht unter dem Blut des Lammes stehen. Wenn sie das aber tun, dann haben sie die schützende Kraft des Blutes, dieses Blutes, das vor Gericht und Zorn Gottes schützt. Diese Botschaft mag unangenehm und hart klingen, aber es ist meine Aufgabe als Pastor, das in Klarheit und Wahrheit den Menschen immer wieder zu sagen. Wer nicht unter der schützenden Kraft des Blutes Jesu steht, ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Wenn wir aber uns unter das Kreuz stellen und uns vom Blut des Lammes reinigen lassen, dann dürfen wir wissen, dass wir Frieden haben mit dem lebendigen Gott und dass wir durch die Wunden des Heilandes Jesus Christus, wie es eben in Jesaja 53 ist, geheilt sind. Ich habe die Geschichte schon einmal erzählt. Vor einiger Zeit war ich bei meinem Hausarzt und besprach mit ihm eine Auslandsreise, wollte wissen, ob ich mich da über Gelbfieber, sonstige Dinge impfen lassen müsste. Und das hat er sich alles angeguckt, gesagt, das ist nicht nötig, fragte mich aber dann, Olli, bist du denn gegen Tetanus noch geimpft? Ich glaube, das letzte ist so 15 Jahre her. Oh nein, sagte er, da musst du unbedingt etwas machen halt. Hat eindringlich auf mich eingeredet, weil das so wichtig sei. Das bräuchte ich nicht nur für die Auslandsreise, sondern insgesamt. Und nachdem er mir das gesagt hat, in aller Klarheit und Wahrheit, habe ich mich impfen lassen. So wie mein Arzt mich auf die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Tetanusimpfung hingewiesen hat, weil wenn ich sonst mit diesen Tetanusbakterien in Kontakt komme, an Wundstarrkrampf erkranken und sterben könnte, so eindringlich muss ich Sie als Pastor immer wieder warnen und aufrufen. Ihr braucht das Blut des Heilandes Jesus Christus. Sonst passiert euch Schlimmeres als ein Wundstarrkrampf. Dann passiert euch Schlimmeres als der irdische Tod, nämlich dann müsst ihr mit dem ewigen Tod und der ewigen Verdammnis rechnen. Gott sei Dank ist Christus für uns am Kreuz gestorben. Gott sei Dank ist er als das Passahlamm in den Tod gegangen und hat durch sein Blut die schützende Kraft vor dem Tod und vor dem Gericht und dem Zorn Gottes gebracht. Das ist das Erste, die schützende Kraft des Blutes. Ein Zweites, die Befreiung aus der Knechtschaft. Das Blut des Passahlammes ist der Beginn, die Voraussetzung und die Grundlage der Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Damit geht dann der Exodus, also der Auszug aus der Knechtschaft für das Volk Israel, los. Erst muss das Passahlamm geschlachtet werden, die Strafe Gottes über die Welt kommen und dann können die Seinen befreit werden aus der Knechtschaft. Und so feiern die Juden bis zum heutigen Tag das Passafest in ständiger Erinnerung an die Befreiung eben aus dieser Knechtschaft, die vor vielen tausend Jahren war. Wir Christen, wir denken an das Kreuz als die Befreiung aus der Knechtschaft. Es ist übrigens ein Wesensmerkmal unseres Gottes, dass er ein befreiender Gott ist. Ein Gott, der befreit von Gefangenschaften, von Nöten, von Abhängigkeiten, von Bedrängnissen, all diesen Dingen, die das Leben in dieser Welt klein und schlimm machen. Diese schlimmen, lebenszerstörerischen Dinge nennt die Bibel in einem Wort Knechtschaft. Bei der Knechtschaft in Ägypten, da geht es nicht nur tatsächlich um die erlebte Sklaverei der Juden damals, sondern ist ein Bild für all das, was in dieser Welt Menschenleben zerstört. Und es gibt so viele unterschiedliche Knechtschaften. Es gibt die Knechtschaften der Ungerechtigkeit der Lebensumstände. Es gibt die Knechtschaft des Geldes, die Knechtschaft der Habgier, die Knechtschaft der Süchte, ob es eine Pornosucht ist, ob es die Geldsucht ist, eine Spielsucht ist, eine Sucht vom Alkohol oder von Drogen. Es ist die Knechtschaft des Zweifels, die Knechtschaft des Egoismus und des Hochmutes. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Knechtschaften, wodurch Leben zerstört wird. Nicht nur das eigene, sondern auch das derer, mit denen wir leben. Und das sieht Gott, und aus diesen Knechtschaften will er seine Geschöpfe befreien. Das ist seine Grundintention, das Befreiungswerk aus den Knechtschaften dieser Welt. So hat er das auch auf seine Visitenkarte geschrieben, so erkläre ich immer wieder den Konfirmanden das erste Gebot. Das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich kann dieses Gebot so ein Stück weit negativ verstehen, dass man sagen kann, ja, Gott verbietet andere Götter. Ich kann es aber auch positiv verstehen, zu sagen, hey, ich bin Gott, der dir die Freiheit schenkt. Und du sollst keine anderen Knechtschaften haben. Jeder andere Gott, ob Geld, ob eine irdische Götze oder sonst irgendetwas, führt dich nur in die Knechtschaft, macht dein Leben klein, ist ein befreiendes Gebot. Und so stellt Gott sich vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft geführt habe. Und das ist das, was im Passageschehen passiert. Das Passahlamm wird geschlachtet und dadurch wird der Weg frei in das gelobte Land. Und so ist das auch in Jesus Christus. Er gibt sich hin als das Passahlamm und er befreit uns von den Knechtschaften. Und zwar von mehr als den Knechtschaften damals. Damals war es die Befreiung aus einer irdischen Ungerechtigkeit, aus einem Sklavendasein. Jesus macht viel mehr. Er befreit uns vor allen Dingen von zwei Knechtschaften. Der Knechtschaft der Angst und der Knechtschaft des Todes. Die Knechtschaft der Angst ist etwas, die wir alle kennen. Unsere Angstobjekte, also davor, wo wir Angst haben, das ist ganz unterschiedlich, aber jeder von uns kennt Angst. Ich und Sie, die Sie jetzt zuhören, wir alle haben Angst. Nicht nur wir, auch die großen Männer und Frauen der Bibel, von denen wird immer wieder berichtet, wie sie Angst haben, ob ein David, ein Elia, ein Petrus, ein Johannes, alles Männer, die Angst gehabt haben. Und so ist es. Menschen haben immer Angst. Gott weiß das. Und er möchte nicht, dass Menschen in Angst leben, in dieser Knechtschaft. Und er möchte uns befreien von unseren Ängsten. Deshalb sagt er auch unmittelbar, vor seinem Passionsgeschehen in Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Deshalb ist auch der Satz, ich fürchte dich nicht, habe keine Angst, der häufigst gebrauchte Satz in der Bibel. Gott, Jesus möchte uns aus der Knechtschaft der Angst befreien. Dafür ist er auf Golgatha gestorben, hat sein Blut vergossen, damit wir keine Angst mehr haben müssen. Wenn das stimmt, dass Gott mich liebt, so sehr, dass er sich in seinem Sohn selber für mich dahingegeben hat, damit ich eines Tages in Ewigkeit mit ihm leben kann, ja, so what? Wovor sollte ich denn dann Angst haben? Jesus, das Passahlamm, ermöglicht uns ein Leben ohne Angst. Und ich möchte dir das zusprechen, der du jetzt zuhörst, in deiner Angst, die ich nicht kenne, Die Angst, nicht genügend Geld zu haben. Die Angst der Probleme mit der Corona-Krise, viele Dinge in Zukunft nicht in den Griff zu kriegen. Die Angst um deine Gesundheit. Die Angst um deine Beziehung. Die Angst um deine Zukunft. Ich weiß nicht, was deine Angst ist, aber ich darf dir die frohe Botschaft verkündigen. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, weil Jesus Christus dein Passahlamm ist. Er hat dich befreit aus der Knechtschaft der Angst. Du musst nur den Weg gehen. Du musst nicht mehr auf das gucken, was irdisch ist. Ja, es gibt furchtbare irdische Wahrheiten, aber es gibt die herrliche himmlische Realität, dass der lebendige Gott sich für dich als Passahlamm dahin gegeben hat und du deshalb ohne Angst leben darfst. Und das möchte ich dir an diesem Karfreitag zurufen, weil Jesus alle Angst und Not am Kreuz getragen hat. Und weil er dein Herr und Heiland ist, brauchst du keine Angst mehr zu haben. Du bist befreit aus dieser Knechtschaft der Furcht und Angst. Aber Gott tut noch Größeres. Die großartigste Befreiungstat des lebendigen Gottes in Jesus Christus ist die Befreiung aus dem Tod. Nicht nur, dass wir keine Angst mehr zu haben brauchen, sondern wir dürfen auch wissen, selbst der Tod kann uns nichts anhaben. Wer das Wort Jesu Christi hört und hält, der wird, so sagt es das Evangelium, den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Halleluja. Wir sind befreit von dem Tod. Aus dieser Knechtschaft hat der Herr uns herausgeführt. Ja, ich und Sie, wir müssen alle in den biologischen Tod, so der Heiland Jesus Christus nicht vorher wiederkommt. Aber der Tod ist nicht mehr etwas, was Macht über mich hat. Ich weiß, dass ich als Jesus-Jünger sofort, unmittelbar, postmortal weiterleben werde in der Ewigkeit, wie der Schächerer am Kreuz, der sich flehentlich an Jesus wendet und sagt, bitte denke an mich. Und Jesus ihm zusagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, weil er eben sich dem Lamm Gottes anvertraut hat. Wer sich dem Lamm Gottes anvertraut, wer unter dem Schutz seines Blutes steht, über den hat der Tod keine Macht mehr. Johannes 11 heißt es, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Halleluja, das ist das Wunderbare. Wir sind befreit vom Tod. Das ist etwas viel Größeres, als es damals in Ägypten passiert ist. Das war gigantisch und großartig, was der Herr damals getan hat. Aber es findet erst seine Vollendung im Kreuz, wo das wirkliche Passahlamm geopfert wird, was nicht nur befreit aus einer irdischen Sklaverei, sondern befreit aus den Ängsten und aus dem Tod. Ich stehe hier in der fast leeren Martini-Kirche, die mein Arbeitsplatz ist. Ein großes Geschenk, Pastor zu sein, das Evangelium zu verkündigen, aber auch rein so irdisch. Wenn ich immer komme in die Kirche und durch den Seiteneingang gehe, da sehe ich auf der rechten Seite ein Relief, mehrere hundert Jahre alt, was in unserer Kirche angebracht ist. Ist schon etwas verwittert. Aber da ist eben die Kreuzigungsgruppe dargestellt. Und Jesus hängt am Kreuz und das Kreuz ruht auf einem Totenschädel und Gemeine. Und dieses Relief will aussagen, durch die Opferung des Passahlammes ist der Tod besiegt. Und jedes Mal, wenn ich zu meinem Arbeitsplatz gehen darf, in meinem Büro hier, gehe ich an diesem Relief rein und freue mich immer ein Stück weit darüber, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass er mich aus der Knechtschaft des Todes befreit hat. Das darf ich annehmen, weil ich unter dem Blut des Lammes stehe. Und ich möchte es dir zusprechen an diesem Karfreitag. Du, der du auf den Tod zugehst, in 5 Jahren, 10 Jahren, 50 Jahren, ganz gleich, wenn der Herr dich abberufen wird aus dieser Welt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Sterben. Nein, Sterben ist dein Gewinn. Weil der Herr uns Befreiung schenkt von dem Tod durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Das ist das Zweite, die Befreiung aus der Knechtschaft. Und ein Drittes, das Entfernen des alten Sauerteiges. Wir werden vielleicht gesagt haben, naja, also hat er uns einen Predigtext mitgebracht, diese beiden Verse aus dem 1. Korintherbrief. Aber jetzt ist er doch sehr weit abgekommen im Alten Testament und alles halt. Ist er nicht ein bisschen von diesem Text abgekommen? Da kommen wir jetzt wieder im dritten Punkt zurück. Und die ersten beiden waren wichtig vom Passahlamm, das noch einmal zu verstehen. Was es dann heißt, den alten Sauerteig zu entfernen. So heißt es, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Dann heißt es darum, lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Dazu muss man verstehen, wie im Judentum das Passafest gefeiert wurde und wird. Nämlich, dass bevor dass Passa gefeiert wird, muss das Haus gereinigt werden von allem gesäuerten Teig. Es darf nur Ungesäuertes da sein. Das wird in der Bibel ganz klar benannt, das ist so vorgeschrieben halt. Das hat den Hintergrund darin, als die Israeliten damals aufbrachen aus Ägypten, hatten sie eben keine Zeit, Brot mehr zu backen, um dem Teig Zeit zu geben, dass er richtig durchsäuert. Sondern konnte nur ganz kurz eben das Mehl, das Wasser zusammenschmeißen halt, es war keine Zeit zum Gären. Und dann wurden eben nur diese Matzen gebacken halt, die eben ungesäuert gewesen sind halt. Und deshalb wird bis zum heutigen Tag, eben auch an den Festtagen des Passas, tatsächlich nur ungesäuertes Brot, die Matzen, gegessen. Und das ist übrigens auch, das darf ich vielleicht mal einfügen, halt eine Sache bei den Hostien in der katholischen Kirche halt, die bis zum heutigen Tag auch, da legt die katholische Kirche großen Wert drauf, ungesäuert sind, dass wir beim Abendmahl daran denken. Übrigens Grund für das sogenannte morgenländische Schisma, also die Kirchenspaltung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche, weil die Orthodoxen gesagt haben, ja, das müssen wir nicht notwendigerweise machen beim Abendmahl, ungesäuertes Brot nehmen, sondern wir können auch gesäuertes nehmen. Die Katholiken aber anderes sagten, hat sich die Kirche gespalten halt. Das ist unerheblich, das darf man wirklich sagen, halt, ob sie am Abendmahl nachher auch tatsächlich gesäuertes oder ungesäuertes Brot haben. Das ist eben nur das, was das Judentum letztlich tut. Hier geht es um anderes, wenn vom Sauerteig die Rede ist. Es geht nicht darum, dass wir wie die Juden hingehen vom Passafest und das ganze Haus reinigen, damit jeder Krümmel, der auch auf dem Boden von gesäuertem Brot liegt, noch draußen ist und dass man auch die Bestecke abkocht, damit ja nichts Gesäuertes mehr dran ist, sondern es geht nicht um ein äußeres, rituelles, richtiges Handeln. Sondern der Sauerteig, von dem hier die Rede ist, ist nichts, was mit Mehl und Wasser und mit irgendwelchen Hefeprodukten zu tun hat, sondern hier geht es um die Haltung des Herzens, um die Buße. Der alte Mensch gehört der Welt, er ist getragen von der Sünde und wird im Tod landen. Aber der neue Mensch in Jesus Christus ist befreit von der Sünde. Nur der alte Adam, der fällt eben immer wieder in die Sünde zurück. Und deshalb soll er sich, damit er die reinigende Kraft des Blutes wirklich in Anspruch nehmen kann, des Passalammes, immer wieder reinigen von Schuld und Sünde. Er muss immer wieder Buße tun. Und das drückt Paulus eben hier in diesem Bild aus. Die Korinther haben das alle verstanden, weil ihnen die Praktiken des Passafeierns vor Augen waren. Zu sagen, das Wegnehmen des Sauerteiges. Also es meint nicht das Wegnehmen des Brotes noch einmal, sondern es meint das Buße tun. Das ist so wichtig. Und so wie das Wegnehmen des Ungesäuerten vor dem Passafest wichtig war, ist es wichtig für uns, wenn wir unter dem Schutz des Blutes stehen wollen, dass wir immer wieder unseren alten Sauerteig, unsere Sünde wegnehmen, und das meint Buße tun. Das ist ganz wichtig. Wir müssen nichts mehr für unsere Erlösung tun. Die hat Jesus Christus selber getan. Aber wenn wir denn erlöst sind, dann müssen wir in der Heiligung weiterkommen. Dann müssen wir Buße tun, den alten Sauerteig entfernen. Das ist ganz wichtig. 1. Johannes 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Nochmal, das, was es braucht zur Vergebung unserer Schuld, zur Befreiung aus Knechtschaft und Tod, das hat Christus am Kreuz von Golgatha alles endgültig getan. Aber wir können nicht sagen, so nach dem Motto, ja, das nehme ich mal in Anspruch und lebe weiter wie bisher. Tue keine Buße und betreibe nicht die Heiligung. Wilhelm Busch, der eine fantastische Predigt über diesen Text gehalten hat in Bezug auf das Kreuz Jesu, hat zum Schluss dieser Predigt gesagt, wer den Schutz des Blutes haben will, der muss täglich das alte Wesen ausfegen. Noch einmal, wer den Schutz des Blutes haben will, der muss täglich das alte Wesen ausfegen. Und auch dazu möchte ich euch auffordern, gerade bevor wir gleich eben Abendmahl miteinander feiern, nicht nur für diese Abendmahlsfeier, sondern immer und immer wieder. Wir, die wir unter dem Blut des Lammes stehen, lasst uns immer wieder den alten Sauerteig, unsere Sünde, ausfegen. Und da möchte ich euch bitten, schlagt in euch, was denn euer Sauerteig ist, wo Dinge sind, die nicht mit dem Wesen des Passalammes übereinstimmen, mit dem Wesen Jesu Christi. Ich möchte dich bitten, schlag in dich und schau auf deine Geldgier, auf deine Habgier, auf deine mangelnde Nächstenliebe, auf deine Lieblosigkeit gegenüber dem lebendigen Gott, auf deine Feigheit, was immer es auch ist. All das ausfegen. Und wie fegen wir auf? Indem wir es unter das Kreuz bringen. indem wir sagen, Herr, du siehst mich in meiner Schwachheit, in meiner Feigheit, in meiner Habgier, in meiner Pornolust, was auch immer mein Sauerteig ist. Du siehst es, ich werde damit nicht fertig. Bitte, Herr, komm in mein Leben, gib mir deinen Geist und nimm die Dinge weg. Ich bereue es, gib mir bitte deine Kraft. So wollen wir unserem Passahlamm begegnen, dass auch wir unser Haus reinigen. Nicht die Gebäude, in denen wir wohnen, von irgendeinem Mehl, sondern unser Herz von all der Unreinheit, die in uns ist, damit der Schutz des Blutes und die Befreiung aus der Knechtschaft an uns immer wieder wirksam sein kann. Und so möchte ich uns noch einmal an diesem Karfreitag diese zwei Verse aus dem 1. Korintherbrief zurufen. Dort heißt es, darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Amen. Unserem Passahlamm, Jesus Christus, alle Ehre, Lob und Preis für sein Erlösungswerk auf Golgatha. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.